Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Monika Seinsch am Mikrofon. Herzlich willkommen. Haben Sie schon mal versucht, eine Stimme zu beschreiben? So, dass jemand anders Sie auf jeden Fall wiedererkennt? Das ist gar nicht so einfach. Es sei denn, der Sprecher nuschelt wie Udo Lindenberg oder er näselt wie Till Schweiger. Aber manchmal ist genau diese Fähigkeit der Stimmerkennung unendlich wichtig. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ein Erpresser ruft bei seinem Opfer an oder ein vermummter Bankräuber stellt seine Forderungen. Dann ist die Stimme oft der einzige Hinweis auf den Täter. In solchen Fällen werden Stimmvergleichsgutachter eingesetzt, um die Stimmen zu analysieren. Eine solche Gutachterin ist die Phonetikprofessorin Angelika Braun von der Universität Trier. Sie hat jetzt zusammen mit dem Landeskriminalamt Brandenburg eine Datenbank aufgebaut mit den Stimmmerkmalen von 200 jungen Männern zwischen 18 und 45. Ich habe sie gefragt, was sie genau da gemacht hat.
Wir haben Hintergrunddaten gesammelt, die uns bei der Bewertung der Aussagekraft von Befunden in stimmenvergleichenden Gutachten helfen sollen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber dazu muss man wissen, dass stimmenvergleichende Gutachten nicht so funktionieren, wie es vielleicht aus dem Tatort oder aus NCIS bekannt ist, dass man einfach zwei Kurven übereinander schiebt und dann sagt, oh ja, zu 97% besteht da Übereinstimmung. Sondern wir arbeiten in stimmenvergleichenden Gutachten in mühsamer Kleinarbeit eine ganze Reihe von Merkmalen ab, deren Ähnlichkeit und Übereinstimmung wir bewerten.
Warum ist es denn so kompliziert, Stimmen zu vergleichen? Ist es nicht wie ein Fingerabdruck?
Nein, leider Gottes ist es nicht so wie ein Fingerabdruck. Dann wäre die Arbeit wesentlich einfacher. Stimme ist eben nicht einem Fingerabdruck oder der DNA vergleichbar, weil die beiden letztgenannten ja über ein Leben lang unveränderlich sind. Und die Stimme verändert sich sowohl im langen Lebensverlauf, so klingt eine Stimme eines Jugendlichen eben anders als dessen Altersstimme, als auch eben sehr kurzfristig. Wenn Sie zum Beispiel die Stimme eines Trainers, Fußballtrainers vor dem Spiel und nach dem Spiel vergleichen, dann werden Sie feststellen, dass da sehr große Unterschiede auftreten können. Und allein dadurch, dass ich mich vielleicht heute erkälte und morgen einen dicken Schnupfen habe, wird meine Stimme und mein Stimmklang sehr stark verändern. Und dadurch wird eben die Aufgabe des Stimmenvergleichs im Vergleich zum Fingerabdruck und zum DNA-Vergleich sehr stark erschwert.
Sie hatten gerade eben von Stimmmerkmalen gesprochen. Was sind denn das für Stimmmerkmale?
Das ist eine ganze Reihe von Merkmalen, die sich sowohl auf die Tonerzeugung im Kehlkopf beziehen können, als auch auf die Aussprache oberhalb des Kehlkopfes quasi. Im Kehlkopf sind das Merkmale wie Rauigkeit oder Heiserkeit oder eben das Knarren, das so typisch war für den früheren Außenminister Fischer, dass man eben diese knarrende Stimme permanent hat. Und oberhalb des Kehlkopfes geht es um Merkmale wie den Dialekt, aber auch um Aussprachefehler, wie zum Beispiel Lispeln oder Stottern.
Jetzt haben Sie diese Datenbank mit verschiedenen Stimmmerkmalen. Wie genau hilft Ihnen das jetzt, wenn man einen Verbrecher jagt? Ich weiß, dass Sie selbst keinen Verbrecher jagen, aber wie hilft das bei dieser Suche?
Also diese Datenbank hilft uns indirekt. Insofern als Merkmale des Stimmklangs, die ja in dieser Datenbank enthalten sind, auch im stimmenvergleichenden Gutachten untersucht werden. Merkmale des Stimmklangs sind eben zum Beispiel Rauigkeit oder Heiserkeit, aber auch so ein Merkmal, wie zum Beispiel man es bei Udo Lindenberg ganz klassisch findet, diese Lippenvorstülpung oder eben das Breitziehen der Lippen, wie man es bei Horst Seehofer findet oder der Stimmklang, der immer so ein bisschen erkältet klingt, wie man ihn ganz typisch bei Andrea Nahles findet. Also auch solche Merkmale werden im stimmenvergleichenden Gutachten untersucht. Und diese Datenbank hilft uns nun dabei, die Aussagekraft dessen, was wir bei diesen Untersuchungen finden, zu beurteilen. Insofern, als wir bewerten können, ob diese Merkmale häufig oder selten sind. Denn es reicht ja bei einem Stimmenvergleich nicht aus, einfach nur Ähnlichkeit zu finden, sondern man muss auch bewerten können, wie häufig oder selten diese Ähnlichkeit in der Bevölkerung auftritt. Und dabei soll uns diese Datenbank helfen.
Das heißt, wenn Sie jetzt ein Merkmal finden, was aber ganz, ganz häufig in der Bevölkerung ist, dann sind Sie immer noch nicht sicher, ob das jetzt wirklich der richtige Verbrecher ist.
Genau, das ist ein notwendiges Merkmal für eine Übereinstimmung zwischen diesen zwei Personen, aber es ist kein hinreichendes Merkmal. Nur dann, wenn ein Merkmal auch wirklich selten auftritt und damit einen hohen, sagen wir mal, Alleinstellungswert hat, dann würde man in der Wahrscheinlichkeitsaussage im Gutachten eben eine hohe Stufe erreichen können.
Reichen denn diese 200 Probanden, die Sie für die Datenbank genutzt haben, aus oder ist es eine sehr geringe Zahl?
Naja, ich würde sagen, es ist schon eine recht gute Zahl, weil sie ja nicht die gesamte Bevölkerung umfasst, sondern diese 200 Probanden sind ja ganz bewusst so ausgesucht, dass sie die typische Klientel in Anführungsstrichen repräsentieren. Das heißt männliche Personen zwischen 18 und 45 Jahren, die eben rein statistisch in unseren Gutachten am häufigsten vorkommen. Das heißt, es ist eine Datenbank, die nicht den Anspruch erhebt, für die gesamte Bevölkerung repräsentativ zu sein, sondern nur diese Altersklasse repräsentiert. Und sie ist deutlich größer als vergleichbare Datenbanken, die zum Beispiel für die Stimmhöhe benutzt werden und auch in forensischen Gutachten angewandt werden.
Und wie geht es jetzt weiter? Also wie wird diese Datenbank jetzt eingesetzt?
Die Datenbank wird ganz konkret in der Begutachtung eingesetzt, indem nämlich die Sachverständigen in der Lage sind, Übereinstimmungen, die sie finden, dann eben auch vor dem Hintergrund der Verteilung in der Bevölkerung zu bewerten. Das heißt, ich kann jetzt ganz konkret nachschauen, wie häufig ist es denn, dass zwei Sprecher diese berühmte Lippenrundung von Udo Lindenberg oder auch Donald Trump aufweisen, und dann würde man in unserer Datenbank beispielsweise auf eine Zahl von 6% kommen. Das heißt, es ist ein relativ seltenes Merkmal.
Eine neue Datenbank soll helfen, Stimmvergleichsgutachten zu verbessern. Das war ein Angelika Braun von der Universität Trier.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Bevor ein Güterzug losfahren kann, müssen die einzelnen Waggons erst mühsam auf speziellen Rangierbahnhöfen zusammengestellt werden. Das kostet Zeit und macht den Güterverkehr unattraktiv verglichen mit den viel flexibleren Lkw. Deshalb klang eine Idee verheißungsvoll, die Fachleute schon vor Jahren entwickelt haben. Güterwaggons, die autonom mit eigenem Antrieb fahren und sich von selbst zu einem Zug zusammenfinden. Dieser Vision folgt unter anderem ein Team aus Stuttgart, und zwar mit einem Konzept namens Next Generation Train. Wie weit das gediehen ist, hat Frank Grotelüschen erfragt.
Wie Sie sehen, können Sie hier auf der unteren Ebene später im Zug einfach durchlaufen. Also die Achse, die beide Räder miteinander verbindet, die gibt's hier nicht mehr.
Stuttgart, das Institut für Fahrzeugkonzepte am DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ingenieur Christian Wachter zeigt auf das Modell eines futuristisch anmutenden Zuges. Es ist deutlich aerodynamischer als ein ICE und soll mit einem ganz neuen Antrieb bestückt werden.
Jedes Rad hat für sich einen Antriebsmotor und sie haben dadurch gewisse Vorteile. Das heißt, sie haben weniger Verschleiß am Rad und an der Schiene, weniger Geräuschentwicklung bei der Kurvenfahrt. Es hat auch einen Gewichtsvorteil, also diese ganze Konstruktion ist 20% leichter als ein herkömmliches Drehgestell, und das, obwohl wir hier den Antrieb schon integrieren.
Next Generation Train, so heißt das Projekt. Es umfasst zwei Typen von Personenzügen, aber auch ein neues Konzept für den Güterverkehr. Das nämlich ist dringend nötig, sagt Projektleiter Joachim Winter. Denn eine Ware auf der Schiene von A nach B zu transportieren, dauert derzeit ziemlich lange.
Heute ist es so, dass die Wagen für die verschiedenen Züge umrangiert werden müssen, auf dem Rangierwerk in die Richtungsgleise sortiert werden und dann wieder mit dem Lokomotivbespann in die verschiedenen Richtungen fahren. Das führt letzten Endes dazu, dass man in dem Gesamtsystem eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 20 Stundenkilometer erreicht.
Das soll beim DLR-Konzept deutlich beschleunigt werden. Etwa durch die aerodynamischen Güterzüge mit den neuen Einzelradmotoren. Sie sollen ohne Lokführer unterwegs sein und auf Hochgeschwindigkeitstrassen bis zu 400 Kilometer pro Stunde fahren, auf normalen Strecken immerhin noch 150 km/h. Auch das Rangieren wollen die Fachleute beschleunigen, indem sie auf eine Rangierlok verzichten, sagt Winters Kollege Tjaak Siefkes.
Die braucht man dann nicht, weil die Wagen batteriebetrieben, autonom fahren können. Wir stellen uns vor, dass sie 25 Kilometer weit alleine fahren können, bevor sie sich zum gesamten Zugverband zusammenstellen und unterwegs sind über die längeren Magistralen und sich an den Bestimmungsregionen wieder auseinanderflügeln und dann ihre eigentlichen Zielbestimmungen selbstständig erreichen.
Mit den heutigen Waggons wäre so etwas nicht einmal im Ansatz machbar. In der Regel verfügen sie nicht einmal über Strom für Sensoren oder GPS-Empfänger. Beim Next Generation Train wären zudem neuartige Kupplungen und spezielle Weichen nötig. Anders als heute soll auch das B- und Entladen laufen, und zwar vollautomatisch durch Roboter, sagt Joachim Winter.
Und das wird gemacht über einen Spezialumschlagbahnhof, der im Grunde genommen vergleichbar ist mit einem Hochregallager, das Sie aus der Industrie kennen, wo dann automatisch die Paletten in dem Regallager gefahren werden, auch über die Stockwerke zwischengelagert werden, vorsortiert werden und dann halt in wenigen Minuten umgeladen werden.
Das Ziel, ein 250 Meter langer Güterzug, soll in einer Stunde komplett abgefertigt werden. Für Container aber, wie sie heute gang und gäbe sind, ist im DLR-Konzept kein Platz.
Jeder Container wiegt 4,5 Tonnen. Eine Stabilität, die wir in der Eisenbahn im Transport eigentlich gar nicht brauchen, weshalb wir diese Container ausgeschlossen haben.
Ein Hochgeschwindigkeitszug ohne Lokführer, Waggons, die sich von alleine zu einem Zug zusammenstellen und ein vollautomatisiertes B- und Entladen. Was die Fachleute im Sinn haben, ist nichts anderes als ein Systemwechsel, nur bedingt kompatibel mit dem heutigen Güterverkehr. Seit 2007 arbeiten die Forscher daran. Seitdem haben sie die Basiskomponenten entwickelt und getestet, zum Beispiel neuartige Kupplungen und Weichen. In ein paar Jahren soll ein Prototyp in Originalgröße beweisen, dass der neue Einzelradantrieb wie geplant funktioniert. Manche Details aber sind noch offen, sagt Tjaak Siefkes, etwa beim autonomen Rangieren der Waggons.
Sensorik muss da sein, allein schon um positionsgenau zu bestimmen, auf welchem Gleis ist der Wagen. Das heißt, wir müssen ungefähr auf plus minus 80 cm genau feststellen können, wo befindet sich der Wagen. Das ist schon sportlich mit den heutigen GPS-Systemen, aber mit Zusatzsystemen und Zusatzsensoren kriegen wir das auch hin.
Eine weitere Baustelle, die automatisierten Bahnhöfe. Hier hofft das Team, sein Konzept irgendwann im Großmaßstab testen zu können, etwa am brachliegenden Güterbahnhof Kornwestheim bei Stuttgart. Einen ersten Einsatz des Next Generation Train möchte sich Joachim Winter aber lieber auf deutlich größerer Bühne vorstellen.
Das Ziel, das wir uns gesetzt haben, ist halt im Interkontinentalverkehr, also zwischen Europa und Asien wird das ja als neue Seidenstraße jetzt auch propagiert und die Strecken werden zum Teil schon für Hochgeschwindigkeit ausgebaut. Mit unserem Konzept könnte man dort eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 Stundenkilometern erreichen und damit würde ein Zug über die 12.000 Kilometer circa in 3 Tagen in Europa sein und anschließend wieder 3 Tage zurück.
Eine langfristige Planung also. Innovationen im Bahnbereich kommen eher langsam. Kein Wunder bei einem Verkehrsmittel, das mehr als 150 Jahre auf dem Buckel hat. In dieser Zeit ist schon manch ein Zukunftskonzept gescheitert, etwa in den 90er Jahren der Cargo-Sprinter. Er sollte die Transportgüter direkt per Gleisanschluss von den Kunden abholen, sie zu größeren Zügen koppeln und dann zum Zielort bringen. Doch technische Probleme und hohe Kosten ließen das Projekt 2004 sterben. Ein Schicksal, das sich Tjaak Siefkes und seine Leute für ihren Next Generation Train natürlich nicht erhoffen. Zumindest bleibt ihnen noch einige Zeit, ihre Vision des künftigen Güterverkehrs weiterzuentwickeln.
EU-weit ist definiert, dass ab 2050 50% des Güterverkehrs auf der Schiene und auf See abgewickelt werden muss. Um dahin zu kommen, müssen wir 2030 soweit sein und die gesamte Implementierung definiert haben und auch bewilligt haben.
Der Güterzug der Zukunft, das war ein Beitrag von Frank Rothe-Lüschen. Caster Semenya ist eine überragende Mittelstreckenläuferin, die eine Vielzahl von Goldmedaillen gewonnen hat. Trotzdem, oder gerade deswegen, möchte der Leichtathletik-Weltverband IAAF die Läuferin in Zukunft von Frauenwettbewerben ausschließen. Ihre Testosteronwerte lägen zu hoch, eine Diskriminierung der anderen Teilnehmerinnen. Von dieser Regelung wiederum fühlt sich Caster Semenya diskriminiert und hat deshalb vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne geklagt. Morgen wird das Urteil erwartet. Volkert Wildermuth schaut heute schon mal auf die unübersichtlichen Beziehungen zwischen Geschlecht, Hormonen und sportlicher Leistung.
Look at this. You don't have to be something special. Caster Semenya.
Caster Semenya läuft 2016 Weltjahresbestzeit in ihrer südafrikanischen Heimat. Reporter und Stadion sind begeistert. Im gleichen Jahr wird sie auch noch olympisches Gold gewinnen. Eigentlich Material für eine Heldengeschichte im Sport. Aber bei Caster Semenya wird schon seit 2008 diskutiert, ob sie ihre überragende Leistung Hormonwerten verdankt, die für eine Frau untypisch sind.
Der Hauptgrund, warum wir überhaupt den Sport in Geschlechter einteilen, ist die Tatsache, dass Männer aufgrund der höheren Testosteronwerte höhere Leistung vollbringen können.
Stellt der Endokrinologe Eberhard Nieschlag vom Universitätsklinikum Münster fest. Nun lassen sich nicht alle Personen eindeutig der Kategorie Mann oder Frau zuordnen. Die Ergebnisse eines Geschlechtstests bei Caster Semenya sind eigentlich vertraulich. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass sie intersexuell ist. Es gibt intersexuelle Personen, die zwar einen männlichen Chromosomensatz haben, die aber entweder Schwierigkeiten bei der Produktion von Testosteron haben oder kaum auf das Hormon reagieren.
Diese Individuen wirken eben bei der Geburt als Mädchen und werden deshalb als Mädchen registriert. Und erst bei der Pubertät stellt sich dann auf einmal heraus, die haben also keine Monatsblutung. Und dann wird man aufmerksam. Und dann kann man feststellen, dass die dann doch eine gewisse Vermännlichung haben, was sich vor allem in der sportlichen Leistung ein entscheidender Faktor ist.
Soweit die Biologie. Für intersexuelle Menschen gibt es im Sport keine eigene Kategorie. In den 60ern mussten sich Sportlerinnen im Zweifelsfall nackt von männlichen Experten begutachten lassen, um zu Frauenwettbewerben zugelassen zu werden. Das wäre heute unmöglich. Der Leichtathletik-Weltverband IAAF hat deshalb pragmatisch festgelegt, dass Teilnehmerinnen in der Frauenkategorie einen Testosteronwert von unter 5 Nanomol pro Liter haben müssen. Frauen wie Caster Semenya oder Dutee Chand könnten ihre höheren Werte mit Medikamenten senken, um starten zu dürfen. Ein Vorschlag, der nach Ansicht der Vereinten Nationen internationale Menschenrechtsnormen verletzt. Der Sportphilosoph Frank Bockrath von der Technischen Universität Darmstadt sieht das ähnlich.
Sie können sich ja heute ein drittes Geschlecht in Ihren Pass eintragen lassen unter der Bezeichnung divers. Und das ist sozusagen eine offizielle Anerkennung. Und der Sport hat jetzt sozusagen die Verpflichtung oder die Aufgabe, darauf zu reagieren. Und ich habe mal eine Zahl gelesen, dass es ungefähr 150 intergeschlechtlich geborene Kinder pro Jahr gibt in Deutschland. Also so ganz klein ist die Zahl dann doch nicht. Wenn man die von vornherein ausschließen würde, wäre das schon eine Form der Diskriminierung.
Es gibt aber auch einen anderen Blickwinkel auf die Frage der Diskriminierung. Die Ärztin und Athletin Angela Dixon schreibt im British Medical Journal:
Wenn der aktuelle Grenzwert des Leichtathletik-Weltverbands für Frauen mit natürlicherweise hohen Testosteronwerten aufgehoben wird, dann ist das ein großer Nachteil für die 99% der Frauen mit Testosteronwerten unter 5.
Diese Position vertritt auch der Weltverband in der Pressemitteilung zur Testosteronregelung.
Es geht um ein ausgeglichenes Startfeld und um einen aussagekräftigen Wettkampf in der Leichtathletik, in dem Erfolg auf Talent, Hingabe und hartem Training beruht und nicht auf anderen Faktoren.
Interessant ist hier der Begriff Talent, denn dazu gehören unbestritten viele angeborene Eigenschaften. Viele Ausdauersportler haben Genvarianten, die zu höheren Hämoglobinspiegeln führen. Unter Sportlerinnen finden sich vermehrt Frauen mit polyzystischem Ovarialsyndrom, die Testosteronwerte um 4 Nanomol haben. Basketballer sind tendenziell groß, Turner eher kompakt. Diese genetischen und biologischen Vorteile werden allgemein akzeptiert. Warum also nicht das angeborene Talent von Caster Semenya? Beim Boxen oder Ringen gibt es zum Beispiel Gewichtskategorien, um einheitliche Ausgangsbedingungen zu schaffen. Theoretisch wäre so etwas auch für die Testosteronwerte denkbar. Geschlecht ist ein komplexes Konzept. Es braucht komplexe Antworten der Leichtathletik. Ganz gleich, wie morgen das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs ausfällt.
Das war ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Wir machen hier im Studio weiter mit den Meldungen und die hat Michael Stang mitgebracht.
Das Ross-Schelfeis umgibt die Antarktis und verlangsamt den Strom der Gletscher. Bislang galt die größte dortige Schelfeisfläche als relativ stabil. Messungen von Polarforschern der Universität Cambridge zeigen jedoch, dass es an der Eisunterseite nahe der Eisfront zu einem intensiven Abschmelzen kommt. Dort liegen die Abtauraten teils bei mehr als 7 Metern pro Jahr. Das entspricht dem 20-fachen der durchschnittlichen Abtauraten. Wie die Wissenschaftler im Fachblatt Nature Geoscience darlegen, strömt das von der Sonne erwärmte Oberflächenwasser unter das Eis und beschleunigt so das Abtauen.
Die Charité bemüht sich um die Aufarbeitung der eigenen Geschichte.
Gestern hat die Charité Berlin die menschlichen Überreste von 109 Maori und Moriori an Nachfahren aus Neuseeland zurückgegeben. Die aus Gräbern stammenden Schädel- und Skelettteile gelangten im 19. und 20. Jahrhundert nach Berlin. Von neuseeländischer Seite hatte es 2010 einen Antrag auf Rückgabe gegeben. Für die Charité bezeichnete Dekan Axel Radlach-Pries die Aneignung der Gebeine durch die Berliner Institutionen als unethisch und nicht akzeptabel und bat um Entschuldigung.
Der experimentelle Ebola-Impfstoff bewährt sich offenbar.
Bei der Ebola-Epidemie 2014 in Westafrika wurde der bislang nicht zugelassene Impfstoff RVSV-Cebov erstmals eingesetzt. Als das Virus 2018 in der Demokratischen Republik Kongo ausbrach, startete die Weltgesundheitsorganisation dort mit einer Impfkampagne. Ein internationales Medizinerteam hat den Effekt der Impfungen untersucht und berichtet über seine Ergebnisse im Fachblatt PNAS. Demnach scheint der Wirkstoff hocheffektiv gegen das tödliche Virus zu wirken. Hochrechnungen zufolge hat der Impfstoff den geografischen Bereich, in dem ein Risiko einer Infektion bestand, um 70% reduziert. Zudem sank die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung um ebenfalls mehr als 70%.
Genetiker entdecken einen Geisteraffen.
Vom Vergleich der Genome von Homo sapiens, der Neandertaler und der Denisova-Menschen war bereits bekannt, dass es mindestens einen weiteren menschlichen Vertreter gegeben haben muss, der vor vielen tausend Jahren durch Vermischung seine Spuren im Erbgut hinterlassen hat. Bei einem solchen Nachweis, bei dem es keine Fossilien als Beleg gibt, sprechen Genetiker von einer Geisterlinie. Ein spanisches Forschungsteam hat nun eine solche Linie beim Vergleich der Genome von Schimpansen und Bonobos entdeckt. Wie die Forschenden im Fachblatt Nature, Ecology and Evolution darlegen, konnten sie knapp 5% des Erbguts eines sogenannten Geisteraffen rekonstruieren. Wann und wo dieser Menschenaffe einst gelebt hat, ist unklar.
Verzögerungen im Jetstream haben den Hitzesommer verursacht.
Britische und deutsche Forscher haben einen Zusammenhang zwischen den Hitzewellen und Dürren in Europa und Amerika im Sommer 2018 und dem sogenannten Jetstream nachgewiesen. Dieser starke Wind weht in etwa 10 Kilometern Höhe und kann große Wellenmuster, sogenannte Rossby-Wellen, entwickeln. Diese können mitunter über Wochen in einer kleinräumigen Region verharren. Wie die Wissenschaftler in den Environmental Research Letters schreiben, kann es dann zu einer Hitzewelle kommen. Genau das ist im vergangenen Jahr passiert, ebenso bei den Hitzeperioden 2015, 2006 und 2003. Vermutlich werden zukünftig durch den Klimawandel bedingt häufiger derartige stockende Riesenwellen auftreten.
US-Amerikaner sollten sich gegen Masern impfen lassen.
Im Jahr 2000 waren die Masern in den USA für besiegt erklärt worden. Jetzt hat die Zahl der Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. 2019 seien bereits mehr als 700 Masernfälle in 22 US-Bundesstaaten gemeldet worden, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. Angesichts der steigenden Masernfälle hat die CDC gestern die Bevölkerung eindringlich zu Impfungen aufgerufen. Insbesondere kleine Kinder sollten geimpft werden. Masern sind eine gefährliche und höchst ansteckende Krankheit. Bei einer Infektion kann es zu schwerwiegenden Komplikationen kommen.
Das waren die Meldungen mit Michael Stang.
Sternzeit, 30. April, der Sternenhimmel im Mai. Im kommenden Monat stellt das Firmament endgültig auf Sommer um. Die Länge des lichten Tages nimmt in der Mitte Deutschlands noch einmal um 1 Stunde und 20 Minuten auf 16 Stunden am Monatsende zu. An der dänischen Grenze wird es ab dem 8. Mai astronomisch gesehen nicht mehr dunkel. Die Sonne sinkt dann niemals tiefer als 18 Grad unter den Horizont. Aber erst ab 18 Grad gelangt wirklich keinerlei Sonnenlicht mehr an den Himmel. Im Laufe des Mai weitet sich der Bereich der hellen Nächte bis nach Niedersachsen und Brandenburg aus. Dann erscheint der Nordhorizont auch um 1 Uhr morgens leicht aufgehellt. In den immer kürzer werdenden Nächten sind von den klassischen Winterfiguren nur noch Fuhrmann und Zwillinge abends tief im Westen zu erkennen. Das Frühlingsdreieck aus Regulus im Löwen, Arktur im Bootes und Spiker in der Jungfrau dominiert zunächst den Südhimmel. Gegen Morgen übernimmt dann das prächtige Sommerdreieck. Vega in der Leier, Deneb im Schwan und Altair im Adler künden vom Nahen der heißen Jahreszeit. Von den Planeten sind im Mai nur Jupiter und Saturn gut zu sehen. Der Riesenplanet Jupiter klettert bereits vor Mitternacht über den Südosthorizont. Der Ringplanet Saturn folgt ihm knapp 2 Stunden später. Beide wandern sehr tief über den Südhimmel. Vom 20. bis 23. Mai zieht der abnehmende Mond an ihnen vorbei. Besonders hübsch ist der Himmelsanblick am Morgen des 22. Mai. Dann nehmen Jupiter und Saturn den Mond in die Mitte und bilden eine gerade Linie.
Das deutschlandweit führende Zentrum für Mobilitätskonzepte der Zukunft schließt heute, weil die Bahn die Finanzierung einstellt. Was dahinter steckt, klären die Kollegen aus der Wirtschaft. Das war's für heute mit Forschung aktuell. Mein Name ist Monika Seinsche und ich wünsche noch einen schönen Abend.